Ich grüße euch recht herzlich, Geschwister. Schön, bei euch zu sein. Wie du sagst, ich fühle mich hier nicht fremd. Ich war schon ein bisschen, also noch nicht ganz nach Hause kommen, aber ich fühle mich sehr verbunden mit euch. Einfach durch, wie du sagst, durch den Heiligen Geist, weil er dieselbe Freude wirkt, weil er dieselbe Liebe wirkt. Und deswegen, ich bin sehr froh und dankbar, auch diese Gemeinschaft mit euch heute hier zu haben, euch dienen zu dürfen. Das ist schön. Sehr gut. Ich habe keine Pfingstpredigt allerdings vorbereitet. Ich lege das Matthäus-Evangelium bei uns aus und ich habe unterbrochen für die Auferstehung. Da habe ich die Matthäus-Reihe unterbrochen, habe ich eine Predigt gemacht. Dann habe ich unterbrochen für Himmelfahrt und jetzt habe ich nicht irgendwie... Ich bin da nicht immer, ich mache da nicht einfach weiter, dann sage ich, nein, okay, wenn es nicht wirklich der Text hergibt, dann schaue ich, was legt der Herr aufs Herz, habe ich zweimal unterbrochen. Und auch hier war es jetzt aber nicht so, dass ich gesagt habe, okay, Matthäus passt jetzt perfekt in Pfingsten hinein und trotzdem habe ich aber nicht jetzt nochmal eine neue Predigt für Pfingsten extra vorbereitet. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich habe das Gleiche vor, was der Heilige Geist tun will, nämlich Jesus groß machen. Das Gleiche will ich auch machen, von daher arbeiten wir auf dasselbe Ziel hin und auf der anderen Seite, Heiliger Geist will auch überführen, vielleicht ist manch einer da, der noch gar nicht wiedergeboren ist, auch da will ich mithelfen, auf das gleiche Ziel hinarbeiten, also der Weg ist niemals weit von diesen Festen, von diesen Anlässen, die wir auch haben und feiern dürfen, hin, ja, in jede Ecke eigentlich, ist immer ein nicht weiter Weg da. Matthäus 15 sind wir jetzt gerade. Matthäus 15, ihr dürft gerne schon mal zumindest dort in die Gegend hin aufschlagen. Das ist ziemlich gegen Ende der ersten Halbzeit von Matthäus Evangelium. Jetzt nicht unbedingt vielleicht von der Zeit her, das weiß ich nicht, das weiß Gott allein, wann wir dann am Ende durch sein werden. Das sehe ich jetzt noch nicht, das ist nicht wie beim Fußball, da kannst du sagen, okay, wenn es jetzt keine Verlängerung oder irgendwas gibt, dann weißt du schon genau ungefähr, also wie es lang dauert, ein paar Minuten hin oder her. Das kann ich nicht sagen, das weiß Gott. Aber zumindest von der Einteilung, wie ich das Matthäus-Evangelium einteilen würde, sind wir kurz vor der Halbzeit. Es gibt eine Einführung im Matthäus-Evangelium, das sind so die ersten dreieinhalb, vier Kapitel, kann man sagen, die sind eine Einführung. Und dann geht der Auftakt eigentlich los in Matthäus 4, Vers 17. Dort finden wir so eine markante Formulierung, die dann ein weiteres Mal vorkommt. Und daran gliedere ich das Matthäus-Evangelium. Ich lese es euch ganz kurz vor. Matthäus 4, Vers 17 heißt es, von da an begann Jesus, das ist diese Formulierung, von da an begann Jesus zu predigen, und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also wie kann man den ersten Abschnitt überschreiben? Matthäus Evangelium, was hat Jesus gemacht vor allem? Gepredigt, das Evangelium gepredigt. Das hat er nicht einmal oder zweimal gemacht, das kann man studieren und lesen und das wird man ständig treffen. Er sagt das Wort und er bestätigt es durch die Zeichen. So, das ist der erste Teil. Und da sind wir fast, jetzt kommen wir jetzt fast zum Ende. Der zweite Teil, Matthäus 16, Vers 21 ist das. Da habt ihr mal eine grobe Einteilung. Matthäus 16, Vers 21 heißt es, von der Zeit an begann Jesus, jetzt kommt uns bekannt vor, haben wir gerade gehört, genau die gleiche Formulierung, kommt nur zweimal so vor. Im Matthäus-Evangelium, von der Zeit an begann Jesus, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden, getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Ist es klar? Erster Teil, Predigt, Evangelium, Verkündigung. Zweiter Teil, Erlösung bewirken. Da hat er seine Jünger darauf vorbereitet und dann hat es auch vollbracht. Also, und da sind wir jetzt kurz vor diesem zweiten Teil, der dann beginnt. Und als ich letztes Mal da war, habe ich über die Gleichnisse gepredigt, einen Überblick gegeben. Matthäus 13 kennen vielleicht viele von euch auch, selbst die möglicherweise auch nicht dabei waren, aber das ist einem sehr bekannt. Die Gleichnisse folgen als eine Reaktion darauf, dass das Volk in Kapitel 12, das Volk und die Pharisäer Jesus abgelehnt haben. Das, was er als Evangelium gepredigt hat, das, was er ihnen gesagt hat, was das Heil ist, was die Rettung ist, das haben sie abgelehnt. Nach Zeichen, Wunder, Beweis und Beweis haben sie es immer noch abgelehnt. Haben sie es immer noch nicht verstanden, nicht begriffen. Und dann sagt Jesus, jetzt bekommt ihr es in Gleichnissen gesagt. Nicht mehr so klar wie vorher, das Gericht. Und auf der anderen Seite nimmt er sich aber Zeit für seine Jünger, sie mehr von dem Reich der Himmel, also vom Reich Gottes, verstehen zu lassen und ihnen seine Person zu offenbaren, wer er wirklich ist. Das Volk bleibt immer noch stehen bei so verschiedenen Meinungen über Jesus. Er ist vielleicht Johannes der Täufer, der wieder aus den Toten auferweckt ist, oder Elia oder Jeremia oder einer der Propheten. Die allerwildesten Spekulationen gibt es da. Aber ab Kapitel 14 macht Matthäus oder nimmt Jesus sich die Zeit, und Matthäus schreibt es eben auf, seinen Jüngern eine besondere Art und Weise zu zeigen, wer er wirklich ist. Und das beginnt mit einem sehr interessanten Ereignis, mit dem Tod von Johannes dem Täufer. Da fragt man sich, was hat das zu suchen? Das geht gar nicht mal direkt um Jesus, oder? Aber weil Johannes eine Vorschattung ist auf Elia und selbst in seinem Tod diesen großen Propheten widerspiegelt, ist er ein weiterer Beweis dafür, dass Jesus wirklich der Christus ist. Dann kommen zwei Ereignisse danach, nach dem Tod von diesem Täufer und dass Jesus das hört. Das ist dann ab Matthäus 14, Vers 14, sehr, sehr bekannt. Wer hat es geschafft, die Kinderschule zu durchlaufen, ohne durch diese Geschichte gekommen zu sein? Die Speisung der 5000. Ja, das ist klar, oder? Jeder gehört. Keine neue Geschichte, aber wir vergessen manchmal, wie extrem außergewöhnlich das eigentlich war. Ja, es ist schon erstaunlich, was wir im Alten Testament lesen, ein Elisa, der mit, ich glaube, es waren 20 Brote, 100 Leute durch ein Wunder satt gemacht hat, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, oder? 5 Brote, 2 Fische, 5000 Leute. Wir lernen, Jesus überstrahlt all die Propheten des Alten Testaments weit, weit, nicht nur ein bisschen, sondern weit. Und er offenbart seine Herrlichkeit, seine Größe. Er zeigt seinen Jüngern insbesondere, dass er Mose, der Brot in der Wüste gab und all das, weit übertrifft. Und auch all die Propheten im Alten Testament weit übertrifft. Und danach, was kommt danach für ein Abschnitt? Jesus geht auf dem See, ist es bei mir beschrieben, Hilfe für den sinkenden Petrus. Ah, ja, ja, kennen wir, oder? Ist bekannt? Petrus, der auf dem See wandelt. Spannende Geschichte, oder? Ich war auch in Versuchung, diesen Text auszulegen heute, aber ich habe mich trotzdem dagegen entschieden. Trotz allem will ich kurz darauf hinweisen, dass es hier nicht in erster Linie um Petrus geht. Große Enttäuschung. Da ist eine Lektion über Petrus und über den Glauben enthalten. Das will ich nicht in Abrede stellen. Da habe ich auch eine Predigt darüber gehalten. Aber ich habe versucht, den Geschwistern auch bei uns zu Hause einzuschärfen, zu sagen, das ist aber nicht das Hauptthema, um das es hier geht. Was ist das Hauptthema? Jesus Christus und seine Größe, seine Herrlichkeit. Er offenbart sich in diesem Abschnitt und Ich kann es euch nicht im Einzelnen darlegen, aber nehmt euch die Zeit, wenn es euch interessiert. Geht hinein und schaut, wie Jesus sich hier als Gott im Fleisch offenbart. Als niemand Geringeres. Nicht ein Superprophet oder irgendein Supermose, sondern letztendlich sogar als Gott im Fleisch. Als Gott mit uns. Matthäus 1, 21, das ist sein Name, Immanuel, Gott mit uns. So zeigt er sich und offenbart er sich, und seine Jünger kommen an so einen wichtigen Punkt, wo sie in Vers 33 sagen, die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Nicht nur, du bist Gottes Sohn, okay, unterschreiben wir. Sie verstehen es jetzt wirklich. Ich würde sagen, sie fangen an, es wirklich zu ergreifen. Zu sagen, sie haben es schon ein, zweimal gehört. Ja, es wurde gesagt, er ist der Sohn Gottes. Und sie waren überzeugt, dass er ganz außergewöhnlich war, dass er der Messias war. Aber der Sohn Gottes, das ist eine Stufe. Wow. Und da kommen sie an diesen herrlichen Gipfel der Erkenntnis, an den ich hoffe, dass keiner von euch den verpasst. Diesen Gipfel, wo man versteht, ja, Jesus ist der Eine. Er ist der Wahre, er ist der Vollkommene, er ist Gott selbst. Im nächsten Abschnitt, der daraufhin folgt, ist immer spannend, was kommt, ne? Nach dem Berg der Verklärung ins Tal der Bewährung, sagt man so. Da kommt man zuerst an diesen interessanten Abschnitt, wo davon berichtet wird, dass die Volksmengen auf Jesus kamen und dass sie versuchten, die Quasten seines Gewandes zu berühren. Auch das ist ein sehr, sehr spannender Abschnitt. Ich bin ganz ehrlich, ich bin die verschiedenen Abschnitte durchgegangen. Ich wollte eigentlich jeden predigen. Ich konnte mich so schlecht entscheiden. Ich dachte, ja, der ist echt gut. Der ist auch echt gut. Aber so ist es, wenn man in der Bibel unterwegs ist, oder? Es gibt keine langweiligen oder keine schlechten Abschnitte zum Predigen. Um was geht es in diesem Abschnitt? Es ist schön, wenn wir wissen, Jesus ist Gottes Sohn, oder? Aber sind wir dadurch schon gerettet? Was brauchen wir, um gerettet zu sein? Brauchen wir einfach nur eine Erkenntnis? Wir brauchen, und das wird hier uns mitgeteilt, wir brauchen eine andere Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wird. Natürlich durch den Glauben, durch die Erkenntnis Jesu. Ja? Aber wir brauchen, und das wird hier gezeigt, durch die Quasten Jesu. Die Quasten Jesu, die stehen für das Gesetz, für das, was er erfüllt hat, für den ganzen Willen Gottes, den er umgesetzt hat, den er vollkommen ausgeführt hat, für die Gerechtigkeit, die er erwirkt. Und wir durch den Glauben können Anteil daran haben. Es ist gut, wenn Jesus vollkommen ist, wenn er gerecht ist. Sehr gut, aber schade, wenn ich keinen Anteil daran habe, dann nützt es mir nichts. Und durch den Glauben, durch die Erkenntnis bekommen wir Anteil an dieser Gerechtigkeit. Oh, es ist so viel mehr als einfach nur, ach ja, Jesus hat wieder ein paar Leute geheilt. Ihr Lieben, das ist, Willi hat das einmal gesagt, ich glaube in Markus, in der Markus-Auslegung damals, sehen wir das Evangelium im Evangelium. Man kann so viele Geschichten hier lesen, Heilungen, sonst irgendetwas, aber erkennen wir das Evangelium, das wir glauben da drin? Das ist so eine Stelle, wo mir das sehr bewusst geworden ist und wichtig geworden ist. Es geht hier letztendlich um das Evangelium, um das Herzstück unseres Evangeliums. Zurechnung der Gerechtigkeit Christi durch den Glauben. Und was kommt danach? Jetzt, wir nähern uns immer mehr, wir pirschen uns an unsere Stelle in Matthäus 15. Was kommt danach? Freunde, wenn wir die Gerechtigkeit von Jesus zugerechnet bekommen, durch den Glauben, freuen sich dann alle mit uns. Sagen, herzlichen Glückwunsch, hast gewonnen im Lotto. Ja, wunderbar, sehr gut. Nicht alle freuen sich dann mit uns. Dann heißt es nämlich, ich werde jetzt lesen, Matthäus 15, lasst uns gucken, was dann passiert. Das müssen wir lesen, sonst wird es schwierig, den Text dann zu begreifen, zu verstehen. Es sind noch die ersten 9 Verse, ein bisschen Vorlauf. Und Vers 10 bis 14 möchte ich dann nachher näher betrachten mit euch. Aber das müssen wir mitnehmen. Matthäus 15, ab Vers 1. Dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus und sagen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat gesagt: Ehre den Vater und die Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was du von mir an Nutzen haben würdest, der wird gewiss seinen Vater und seine Mutter nicht ehren. Und ihr habt so das Wort Gottes ungültig gemacht, um eure Überlieferung willen. Heuchler, treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Wow. Jesus ist im Streit mit den Pharisäern. Ist das was Neues? Ganz überraschend, oder? Hätte ich nie gedacht. Das ist nichts Neues. Also wenn wir durch die Evangelien lesen, muss man nicht sehr weit lesen, dass wir auf solche Begebenheiten bekommen. Da ist es nicht nur eine. Und das spitzt sich zu bis zum Ende hin, ja? Aber ist es einfach nur ein Streit? Ist es einfach nur ein Streitgespräch? Um was geht es hier, ihr Lieben? Warum berichtet Matthäus das an dieser Stelle? Das ist immer das, was ich mich frage. Wenn ich mich vorbereite, wenn ich diesen Text angucke, dann sage ich, warum hat Matthäus gesagt, oder nein, anders natürlich, warum hat der Heilige Geist Matthäus gesagt, hier muss jetzt dieser Text hin? Das ist, sonst können wir aus dem Text alles machen. Wirklich. Können wir so die unterschiedlichsten Predigten aus diesem Text heute basteln und zurechtlegen und nun wird jeder sagen, ja, der andere Prediger hat was ganz anderes gesagt. Das Entscheidende ist, dass wir das verstehen, dass wir das herausfinden. Und es zeigt sich ein Muster. In Matthäus 11 haben wir schon mal einen Gipfel gehabt, wo Jesus gesagt hat, kommt her zu mir, alle Mühseligen und Beladenen, oder? Alle, die unter dem Gesetz zerbrechen, kommt zu mir, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Oh, das ist Evangelium pur. Was kommt danach? Pharisäer, warum übertreten deine Jünger? Ist der Teufel mit seinen Dienern zufrieden, wenn wir in die Ruhe Christi eingehen? Niemals, niemals. Gibt keinen größeren Anstoß, wenn wir hier bei unserem Text hier in Matthäus 15, kurz davor, die letzten drei Verse, wenn wir Anteil an Jesu Gerechtigkeit bekommen, ist der Teufel zufrieden? Denken wir das ja nicht. Sofort sind seine Diener auf dem Plan und sagen, warum sündigen deine Jünger? Warum übertreten sie das Gebot? Warum übertreten sie die Überlieferung der Ältesten in diesem Fall hier? Es ist gar nicht so entscheidend, was ihnen hier vorgeworfen wird. Sie sagen, sie sündigen. Ja, sie sündigen. Sie sind verurteilt, sie sind verdammt. Und was tut Jesus? Schaut er einfach zu, sagt, ja, Jünger, jetzt schlagt euch mal. Schauen wir mal, was ihr gelernt habt. Gott sei Dank, Jesus stellt sich vor seine Jünger, er verteidigt seine Jünger, er kämpft für diese Wahrheit, er kämpft für ihre Freiheit, für ihre Gerechtigkeit. Oh, ihr Lieben, es gibt kaum eine bessere Botschaft, dass er unsere Freiheit verteidigt, dass er uns nicht sagt, jetzt habe ich euch frei gemacht, jetzt müsst ihr selber dafür gucken. Ja, wir sind aufgerufen, für diese Freiheit zu kämpfen. Schaut den Galaterbrief an. Steht fest in dieser Freiheit. Haltet daran fest. Lasst euch nicht unterjochen durch ein neues Joch des Gesetzes. Keine Frage. Aber doch sehen wir an verschiedenen Stellen, gerade im Evangelium, wie Jesus selbst für diese Freiheit kämpft. Und dann, was ich mit euch jetzt näher betrachten möchte, also das ist das Geschehen, um was es geht, das ist das, was sich eigentlich abspielt. Ja? Wir sehen Streitgespräch hin, her, ihr übertretet. Was sich abspielt in Wirklichkeit, Jesus verteidigt die Freiheit seiner Jünger. Und jetzt wird es interessant. Was machen die Jünger? Lasst uns mal lesen jetzt ab Vers 10. Hier kommt es eigentlich zum Gipfel, muss man sagen, jetzt heißt es, und er rief die Volksmenge herbei und sprach zu ihnen, hört und versteht. nicht was in den Mund hineingeht, das ist nämlich das, worum es davor eben geht, nicht was, was sie verunreinigen sich, indem sie mit ungewaschenen Händen essen. So, die Hände sind kultisch, also das geht hier nicht ums wirkliche Händewaschen, dass man krank werden könnte. Das ist gar nicht das Thema. Es kann sein, dass sie komplett sauber eigentlich sind, aber du hast sie nicht kultisch gewaschen, also du hast das Ritual nicht eingehalten, also sind sie nicht sauber. So, sie können in irgendeiner Form beschmutzt sein. Und dann wirst du selbst unrein durch das, was du dann mit deinen Händen anfasst und aufnimmst. Ja? Das ist dieser Gedanke, der dahinter ist. Und Jesus, nachdem er ihnen gesagt hat, ihr übertretet das Gebot, und auf der anderen Seite, ihr seid Heuchler und euer Herz ist weit weg von Gott, dann ruft er die Volksmenge herbei und erklärt ihnen etwas. Er sagt, hört und versteht. Es ist ganz interessant, dass Jesus die Volksmenge herbeiruft. Eigentlich haben wir gesehen, er predigt ihnen in Gleichnissen. Er verbirgt eigentlich die klare Lehre vor dem Volk. Macht er jetzt so hat er wieder neue Hoffnung, dass das Volk sich jetzt bessern könnte, dass sie auf einmal zuhören können? Na, wir kommen nachher noch da drauf. Jesus hofft nicht. Er ist nicht so wie wir. Er kennt den Menschen, er weiß, was in dem Menschen ist. Er ist nicht darauf angewiesen, zu hoffen. Warum wendet er sich hier an das Volk? Will er ihnen wirklich eine Lektion beibringen, etwas erklären, dass sie es begreifen, dass sie es verstehen? Man könnte es so meinen, aber, ihr Lieben, guck mal, in Vers 14 wird Jesus sagen, lasst sie, die Pharisäer, sie sind blinde Leiter der Blinden. So, die Pharisäer sind blind und wer auch? Das Volk. Heißt es, dass Jesus hofft, dass sie jetzt hier verstehen und sehen? Nee, gell? Er sagt, da gibt es die Pharisäer, die sind blind, und da gibt es welche, die hinterherlaufen, die sind auch blind, während beide, sie verstehen es beide nicht, gehen beide ins Verderben. Also das, was Jesus hier macht, will ich behaupten, ist etwas ganz anderes. Er eskaliert, was hier geschieht. Er spricht zuerst zu den Jüngern, er spricht zuerst zu den Pharisäern direkt, und dann sagt er aber, so, dass es nicht nur ein paar hören, sagt er, liebes Volk, kommt mal alle her, hört mal zu. Was macht er? Eine öffentliche Erklärung. Er sagt, es ist nicht etwas, was, es ist eine Sache, wisst ihr, er sitzt mit seinen Jüngern zusammen, Jünger, wisst ihr was, ich habe eine Lehre hier, die ist für manche ganz schön skandalös, aber euch sage ich's. Das ist eine Sache. Wenn er dann im Streitgespräch ist mit den Pharisäern, dann kloppen sie sich, dann sagt er ihnen, so ist es. Das ist nochmal eine Sache, ja, dann ist es schon viel öffentlicher. Aber noch was anderes ist, wenn er das Volk lehrt. Okay? Wenn man im Hörsaal oder irgendwo debattiert, dann kann man einiges so sagen. Aber wenn man sich vor das Volk hinstellt und das lehrt, es gibt nichts Anstößigeres. Weil das versuchten sie doch immer zu vermeiden, dass Jesus Einfluss im Volk bekommt, dass seine Lehre dort Fuß fasst. Das war das schlimmste Übel für sie. Und er stellt sich hin und sagt, kommt alle her, ich habe euch was zu sagen. Was hat er zu sagen? Das lesen wir in Vers 11. Nicht was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Oh, eine sehr, sehr spannende Aussage. Zuerst mal denke ich, dass sie für euch nicht sehr neu und verwunderlich sein wird, oder? Ich weiß nicht, wie stark ihr darauf geachtet habt, was ihr heute zu euch genommen habt, was ihr alles reingeworfen habt, ob es erlaubt ist oder ob es nicht erlaubt ist. Ich meine, es ist eine Sache, ob man sollte schon nachdenken, ob man Wasser oder Benzin trinkt, also es macht einen Unterschied, aber vom Gesetz her wäre es nicht verboten. Ja. Muss halt ein bisschen wenig nehmen, sonst stirbst du vielleicht sehr schnell. Ja, das wäre dann wiederum verboten. Aber das war das, worum sich die Religion der Pharisäer gedreht hat. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Und Jesus sagt, das Problem, das kommt aber nicht von außen, das Problem kommt von innen. Oh, ihr Lieben, das ist, ich freue mich darauf, das in meiner Gemeinde dann auch näher anzugucken, weil Jesus wird das dann deutlicher erklären ab Vers 15. Petrus ist auch völlig, von da sagt, was, haben wir noch nie gehört. Das ist komisch, Jesus. Was meinst du? Das von außen ist doch das Problem, nicht von innen, oder? Okay, Jesus nimmt sich Zeit dann ab. Vers 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dann erklärt er das. Dann entfaltet er das. Ja? Und worum es geht hier ist wiederum Gesetz und Evangelium. Religion und Evangelium am Ende. Kommt das Böse von außen oder kommt das Böse von innen? Unterhaltet euch mal mit euren Geschäftskollegen, mit euren Nachbarn, diejenigen, die Christus nicht kennen. Was würden sie sagen? Kommt das Böse von außen oder von innen? Natürlich von außen. Ja? Der Mensch ist gut. Der Mensch trägt es gut in sich, muss sich eigentlich schützen gegen das Böse, was von außen kommt. Wenn du so denkst, wirst du immer falsch rauskommen. Deswegen ist es extrem wichtig, was Jesus hier sagt. Und doch muss ich euch auch vertrösten, ich werde es heute nicht näher angucken. Denn was mir wichtig geworden ist, ist eben das, was die Jünger jetzt hier betrifft. Was die Jünger machen. Die sind ein bisschen so, sie stehen dabei, bekommen das alles mit. Und das wird für die echt unbequem, sage ich euch. Ich weiß nicht, wie fühlt ihr euch ganz bequem heute? Ja, das ist, weil ich jetzt nicht gegen euch predige, will ich auch gar nicht. Weil ich weiß, die meisten von euch, die glauben das Gleiche, die sind nicht verstockt im Herzen, sind nicht in Dunkelheit, in Finsternis. Deswegen ist es eine ganz andere Situation. Aber hier ist ja offener Kampf. Hier ist Konfrontation. Ja, wie gesagt, die Pharisäer greifen sie an, stellen sie an den Pranger. Jesus verteidigt sie. Jetzt, was machen die Jünger? Komm, lass uns lesen. Vers 12. Dann traten die Jünger hinzu und sprachen zu ihm. Weißt du, dass die Pharisäer sich ärgerten, als sie das Wort hörten? Spannend, oder? Was geht den Jüngern durch den Kopf? Was bewegt sie? Unabhängig mal davon, wie du und ich reagieren würden. Ich stelle mich nicht hin und ich sage, also ich hätte ganz anders gehandelt. Das ist hochmütig. Da überschätzt man sich, denke ich, sehr, sehr schnell selbst. Aber was sollten wir eigentlich erwarten? So, mal aus ganz objektiver Sicht. Ja, nicht von so, sondern von oben. Was wäre logisch? Ich hätte gesagt, es wäre logisch, dass Jesus um den Hals fallen und sagen, danke, dass du uns hier verteidigt hast. Danke, dass du für unsere Gerechtigkeit eingestanden bist. Danke, dass du diesen Angriff der Pharisäer so abgewehrt hast. Vielen Dank, Jesus. Oder? Wäre doch richtig, oder? Er hat sie verteidigt. Nochmal in Vers 2. Warum übertreten deine Jünger? Sie werden angeklagt. Sie sind auf der Anklagebank. Ja? Und Jesus stellt sich vor sie als Verteidiger. Muss nicht mal bezahlen, ne? Weiß nicht, ob das euch auch so gelingt, wenn ihr einen Rechtsstreit habt oder irgendwas, einen Anwalt, den ich nicht mal bezahlen muss. Da ist man dankbar eigentlich danach, oder? Die Jünger, ihre Gedanken sind wo völlig anders. Voll abgelenkt. Worum drehen sich ihre Gedanken? Weißt du, dass die Pharisäer sich ärgerten, als sie das Wort hörten? Die Jünger haben was bemerkt, was Jesus entgangen ist, oder? Jesus, weißt du? Das ist interessant, oder? Jesus mitten im Kampf, mitten im Streit und die Jünger registrieren etwas, was scheinbar ihrem Meister entgangen ist, was er scheinbar übersehen hat. Herr, weißt du nicht? Weißt du nicht? Weißt du, was du da eigentlich tust? Was ist der Fehler, den die Jünger hier machen? Wir schauen von oben nicht unbarmherzig. Wir wissen, wir sind alle so, wenn wir ehrlich sind. Aber was ist der Fehler? Die Jünger reduzieren ihren Meister auf menschliches Niveau. Sie reduzieren ihn auf ihr eigenes Niveau, beinahe. Vielleicht nicht komplett, nicht ganz, aber sie sagen, Jesus, jetzt wird es gefährlich. Jesus, was machst du da? Die Pharisäer, die ärgern sich. Wisst ihr was, das ist aus meiner Sicht einer der größten Fehler, den der Mensch macht. Jesus aufs eigene Level zu reduzieren. Oder ein bisschen über unser Level. Bei den Ungläubigen wundert uns das nicht, oder? Dass sie Gott nicht schätzen und ihm nicht die Position einräumen, die ihm gehört. Das wundert uns nicht bei den Ungläubigen, oder? Das wäre sehr komisch. Also, er glaubt nicht an Gott, aber, also, oder er glaubt nicht an das Evangelium, er glaubt, dass es einen Gott gibt, aber hat eine sehr, sehr hohe und gewaltige Sicht von Gott. Also, das ist komisch irgendwie. Also, die meisten, die haben dann eine sehr geringe Sicht von Gott, wenn sie überhaupt eben an ihn glauben. Wenn sie überhaupt, meine ich, glauben, dass es einen Gott gibt. Aber ich glaube, dass es selbst eine Pest ist, die unter uns Gläubigen nicht ausgerottet ist. Gering zu denken von unserem Herrn. Geschieht euch das manchmal? Nicht? Oh, dann kann ich zumachen. Mir geschieht es, wenn ich echt ehrlich bin, am laufenden Band. Ja? Kaum verlässt du die Höhe, kaum gehst du raus aus dem Gottesdienst, denken wir schon wieder gering von Jesus, denken wir schon wieder klein von ihm. Trauen wir ihm wenig zu, sehen wir ihn nicht als den Allmächtigen, als den Erhabenen, als den Herrscher, dem Himmel und Erde letztendlich unterworfen ist. Du hattest es schon gesagt, im Gebet hattest du es gesagt, in der Einleitung hast du es gesagt, Gott ist nicht ein Mensch. Gott ist nicht ein Mensch. Das können wir im Alten Testament mehrfach lesen. In 4. Mose zum Beispiel haben wir eine Stelle in Kapitel 23, Vers 19, dass Bileam in Kontakt mit Gott und versucht, das Volk zu verfluchen. Sagt, Gott ist nicht ein Mensch, der seine Meinung einfach ändert, der wie der Wind ist, der unzuverlässig ist. Gott ist nicht wie wir. Hosea 11, Vers 9, lass uns das lesen. Hosea 11, Vers 9. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zornes. Das ist übrigens schön, dass Gott nicht ist wie ein Mensch, denn es hat auch seine positiven Seiten. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zornes, will nicht noch einmal Ephraim, das ist ein Wort für das Nordreich auch, für das Volk Israel, nicht noch einmal Ephraim vernichten, denn Gott bin ich, nicht ein Mensch. In deiner Mitte der Heilige, ich will nicht in Zornglut kommen. Oh, das ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir Gott nicht mal annähernd in unsere Kategorie einsortieren. Er ist so viel größer, er ist so viel herrlicher. Aber so, das ist so typisch, das ist eine der schlimmsten Krankheiten, die wir mit uns tragen. Ich glaube, so wirklich angeboren, gering zu denken von Gott. Und eine der, ja, es hat oft starke Auswirkungen und Folgen eben auch. Aber was ist mit den Jüngern? Warum reden sie so etwas? Waren sie wirklich der Meinung, dass Jesus etwas übersehen hat, was sie merken? Also sie merken, was für eine Situation sich zusammenbraut und sie sagen, Jesus übersieht es jetzt irgendwie. Er merkt nicht, was eigentlich abgeht. Kann es sein? Ich glaube fast nicht. Ich glaube schon, dass die Jünger gedacht haben, ja, wahrscheinlich wird er schon wissen, was er tut. Aber sie sind so überfordert von der Art und Weise, was Jesus hier, wie er vorgeht, wie er handelt, weil Jesus so kühn ist. Ich will euch ganz kurz darauf aufmerksam machen, was für Pharisäer und Schriftgelehrte waren das hier? War das solche Azubis, die sie einfach mal gesagt haben, hier, geht euch mal mit Jesus kloppen, ja, für, ob ihr euch beweisen könnt oder nicht. War das so? Vielleicht am Anfang, wenn wir weiter vorne im Evangelium lesen. Aber hier, Matthäus 15, Vers 1, dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus. Dann nehmen sie mehrere Tagesreisen auf sich, um zu Jesus zu kommen. Von Jerusalem. Welche kommen von dort? Dritte, vierte Klasse? Kreisliga? Nee, oder? Jerusalem, das ist die Elite. Das sind die Allergebildetsten von der Uni, ja? Professor, Professor, Doktor, Doktor. Also die kommen jetzt extra, zumindest eine Delegation von denen, und müssen diese Sache untersuchen. Und Jesus legt sich auf diese Art und Weise mit ihnen an. Das kann ausgehen, sage ich euch. Das kann richtig gefährlich werden, oder? Ist das eine kleine Sache, sich mit diesen Jerusalemer Pharisäern und Sadduzäern, also Sadduzäer lesen wir nicht, aber diese Schriftgelehrten, sich mit denen anzulegen? Ich glaube, die Jünger haben es ganz schön mit der Angst zu tun gekriegt. Hey, was kann dann passieren? Was kann dabei rauskommen? Die haben nicht nur, dass die schlau sind, die haben auch Macht. Die können einem ganz schön unbequem werden. Die können dafür sorgen, dass man, ihr wisst, ins Gefängnis kommt, gesteinigt wird. Sie haben sogar Jesus später ans Kreuz gebracht. Oh, okay. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Ihr Lieben, das Problem ist die Perspektive. Die Perspektive, die verloren gegangen ist. Ich erinnere euch, was wir vorher gelesen haben, Matthäus 14, Vers 33, die Jünger liegen im Boot, beten Jesus an und sagen, wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes. Wenn jetzt in dieser Situation im Boot 20 und 50 Pharisäer daneben gestanden wären, in den anderen Booten da außen rum, hätte es was ausgemacht? Jesus hat sich gerade als Gott im Fleisch offenbart. Was? Wind und Wellen können ihm nichts anhaben. Alle Naturgewalten, alles kein Problem. Irgendwelche Pharisäer ein Problem? Nein. Aber die Perspektive verrutscht. Wir gucken auf andere Dinge, wir konzentrieren uns auf andere Dinge. Auf einmal wird Jesus in unseren Augen klein und die Pharisäer werden so groß, so mächtig, so gefährlich. Das ist unser Kampf, ihr Lieben. Der Kampf um die Perspektive. Jesus ändert sich nicht, Pharisäer ändern sich nicht, Stürme ändern sich nicht, Gewalten, Mächte, alles ändert sich gar nichts. Was sich ständig ändert, ist unsere Perspektive. Darum müssen wir kämpfen. Und Jesus in seiner Geduld, in seiner Liebe, er richtet die Perspektive der Jünger neu aus. Er sagt, er stellt sich nicht vor sie hin und sagt, wisst ihr nicht, wer ich bin? Was habt ihr denn gerade über mich gesagt? Er könnte sie sehr tadeln, oder? An manchen Stellen bekommen sie auch einen Tadel. Kleingläubige. Er sagt, manchmal, der Herr ist weise. Manchmal muss er so sagen und manchmal sagt, ich richte euch mal die Perspektive neu aus. Das ist, was er hier tut. In großer Gnade und Geduld. Lasst uns lesen. Innerhalb von zwei Versen tut er genau das. Das Erste, was er tut, ist in Vers 13. Er malt ihnen ein Bild vor Augen und er verdeutlicht ihnen damit eine Wahrheit. Vers 13. Er aber antwortete und sprach. Jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. So, wir haben das Bild von einem Gärtner, von einem Ackerbauer, von einem, der Dinge pflanzt. Ich weiß nicht, wer von euch da auch Freude daran hat, Dinge zu pflanzen, sich darum zu kümmern, dass die Dinge wachsen, dass sie nicht gleich verwelken, verdursten. Jesus benutzt auf diese Art ein Bild, um zu zeigen, es gibt einen, der pflanzt. Ein Gärtner, ein Ackerbauer, wir wissen es nicht genau. Matthäus 13 war schon mal sehr ähnlich. Einer, der einen Acker gehört hat und der hat seinen Acker besät. Das könnte es sein, es könnte aber auch tatsächlich so ein Hobbygärtner sein oder sonst irgendjemand. Das spielt hier nicht so sehr die Rolle. Und jetzt heißt es, oder was will Jesus damit ausdrücken? Was heißt es? Jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Also, derjenige, der Gärtner ist klar, oder? Wer ist aktiv? Wer macht es? Gott. Mein himmlischer Vater. Da gibt es keine Diskussion, da muss man nicht lange sich damit aufhalten. Was sind das für Pflanzen hier? So, offensichtlich gibt es unterschiedliche Pflanzen. Es sind nicht alle gleich. Es gibt welche, die von Gott gepflanzt sind und andere nicht. Richtig? Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich in diesem Abschnitt. Jede Pflanze, die Gott nicht gepflanzt hat. Also es gibt definitiv welche, die nicht gepflanzt sind von Gott. Ich glaube, es liegt sehr, sehr nahe, dass auch welche von Gott gepflanzt sind, oder? Sonst wäre es hoffnungslos. Dann bräuchten wir uns heute nicht hier hinsetzen und unsere Nase in die Bibel stecken. Lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber Gott sei Dank, so ist es nicht. Aber er sagt, jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht eingepflanzt hat, also ein großer Garten, sind Pflanzen da und die wachsen durcheinander. Lest es gerne auch diese Parallele nach, das Gleichnis vom Unkraut oder von diesem Lolch im Weizen. Was das wächst parallel, nebeneinander auf. Ja? Und Gott sagt sogar, warte ab, das muss jetzt so sein. Ja? Nicht reinhauen, das wächst nebeneinander auf. So auch in diesem Garten. Es sind Pflanzen da, die von Gott selbst eingepflanzt worden sind. Und dann gibt es wildes Unkraut und allerlei andere Pflanzen, die da eigentlich nichts verloren haben. Und was Jesus jetzt sagt und was er jetzt deutlich macht, ist, oder zuerst mal ein bisschen nachdenken. Es ist schon interessant, wie Jesus das ausdrückt, oder? Auch ein bisschen herausfordern. Denn was bedeutet es, eine Pflanze, die Gott gepflanzt hat? Ja, das klingt jetzt so. Bist du eine Pflanze, die von Gott gepflanzt worden ist? Oder nicht? Schon eine interessante Frage. Was bedeutet denn das? Lass uns klar reden, ja? Es bedeutet, ob man lebendigen Glauben hat oder nicht. Nichts anderes bedeutet es. Du kannst sagen, ob man wiedergeboren ist oder nicht. Ob man geistig lebendig ist oder ob man geistig tot ist. Also es gibt unterschiedliche Begriffe dafür, aber alles ist dasselbe. Interessanterweise aber, Jesus sagt jetzt nicht, jeder, der sich nicht hat von Gott einpflanzen lassen. Das würden wir heute vielleicht viele so ausdrücken, oder? Jede Pflanze, die nicht gehorcht hat und sich von Gott nicht hat einpflanzen lassen. So, alle Pflanzen sollen sich einpflanzen lassen. Diejenigen, die sich geweigert haben, ja, die werden halt ausgerissen. Ist das, was hier gesagt ist? Ist Gott hierjenige, der nur einlädt, der nur ruft irgendwie und hofft wiederum, und hofft, dass vielleicht möglichst viele dem gehorchen? Durch ihren freien Willen und all das? Das ist hier überhaupt nicht die Perspektive. Keine Frage, Geschwister. Der Aufruf, der Befehl ist da, tut Buße, kehrt um, bringt der Buße würdige Frucht, all diese Dinge. Ja. Das tun wir überhaupt nicht leugnen, oder? Leugnen wir das? Das sei ferne. Aber wir wissen, dass parallel gleichzeitig eine wesentlich größere Wahrheit in der geistlichen Welt sich abspielt, nämlich, dass Gott dabei ist, Menschen zu pflanzen. Dass Gott ein Werk tut, ein souveränes Werk, das in seiner Hand steht. Und wer diktiert Gott, wer gepflanzt wird und wer nicht? Soll man sich da bewerben? Soll man sich da freiwillig melden? Das ist, was Gott aus seinem Willen heraus tut. Und das wird uns sehr, sehr schön, sehr, sehr deutlich in Jakobus auch ausgedrückt, Jakobus 2. Das stimmt nicht, Jakobus 2 ist es nicht, das ist Jakobus 1, Vers 18. Ist schon näher am zweiten Kapitel wahrscheinlich, deswegen, wegen vom Kapitel. Egal. Jakobus 1, Vers 18. Nach seinem Willen, von wem ist die Rede? Von Gott. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. So, und wer sagt jetzt, dass wir noch weit weg sind vom Pfingsten? Das ist, was Gott tut, was er durch den Heiligen Geist wirkt. Wenn der Heilige Geist nicht da wäre, dann würde diese Arbeit, die Gott tut, dieses Pflanzen, hervorbringen von neuem Leben, würde nicht geschehen. Denn der Heilige Geist ist das Mittel oder das Werkzeug auf die Art und Weise, wie Gott das tut. Und auf welche Art und Weise tut er es? Indem er ein neues Herz gibt, indem er zur Buße, zur Wiedergeburt führt und leitet und das bewirkt in unseren Herzen. Was hier geschieht, ist ein herrlicher Rückgriff auf das, was schon die Propheten im Alten Testament verheißen haben. Ihr Lieben, das will ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Jesus greift dieses Bild nicht nur aus dem luftleeren Raum und sagt, na, was nehmen wir? Karussell drehen lassen. Okay, hält an auf Pflanze. Okay, nehmen wir Pflanze. Nein, es ist sehr bewusst ausgewählt, mit Absicht, weil das Alte Testament so viele Verheißungen gegeben hat. Wo spricht das Alte Testament über das Pflanzen Gottes? Es gibt eine Stelle in Jeremia 32, Vers 41, das ist für die, die ausführlich studieren wollen. Die dürfen das nochmal nach Hause nehmen, mit aufschlagen, aber ich spare ein bisschen Zeit und gehe nur an die Stelle von Jesaja 60. Und in Jesaja 60 wird Folgendes verheißen. Da fängt dieses Kapitel so ganz berühmt an, viele kennen es von euch, können es vielleicht singen manche. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn über dir aufgegangen. Bekannt, oder? Erfüllt im Evangelium. In diesem selben Kapitel wird Folgendes verheißen. Jesaja 60, Vers 21. Und das ist jetzt interessant, ich hoffe, dass ihr noch mitgehen könnt. Müssen wir ein bisschen noch mal aufziehen, die Uhr. Vers 21, und dein Volk, Volk des Herrn, dein Volk, sie alle werden Gerechte sein. Okay, schon mal abspeichern. Sie werden alle Gerechte sein, werden das Land besitzen auf ewig. Ja, ganz viele spannende Fragen, was für ein Land und so, okay. Müssen konzentrieren. Sie, ein Schößling der Pflanzungen des Herrn. Was wird dieses Volk sein, neben dem, dass sie alle Gerechte sein werden, das Land besitzen werden? Was werden sie sein? Ein Schößling der Pflanzungen des Herrn, ein Werk seiner Hände, sich zu verherrlichen. Ein Werk ihrer eigenen Hände? Ein Werk ihres Willens? Das sei ferne. Ein Werk der Hände des Herrn. Das ist, was er mit seiner Kraft, aus seinem Tun vollbringt. Der Kleinste wird zu tausend werden und der Geringste zu einer gewaltigen Nation. Ich, der Herr, werde es zu seiner Zeit schnell ausführen. Von was für einer Zeit ist hier die Rede? Wann ist das zur Erfüllung gekommen? Wann kommt das zur Erfüllung? Es ist schon. Woher weiß ich das? Komm, wir lesen weiter im nächsten Vers. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Wann hat sich das erfüllt? In Christus. Das geht nicht viel deutlicher. Lukas 4 aufschlagen. Jesus steht in der Synagoge, wird die Schriftrolle gereicht, er schlägt diese Stelle auf und sagt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Lukas 4, und dann stellen sie Steine auf. Okay. Jesus sagt, das erfüllt sich in seinem Dienst. Also auch das davor, oder? Das, was direkt davor geschrieben ist. Und was kommt danach übrigens? Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Es ist nicht alles nur Friede, Freude. Da sind eben diese Pflanzen, die auch ausgerissen werden, von denen hier die Rede ist, bei uns im Text. Aber zu trösten, alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihren Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, jetzt nochmal, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden. Terebinden, das ist nicht... Das sind Pflanzen, Bäume, ja? So, Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. So, spielt Jesus darauf an? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, das ist das, wovon Jesus redet. Gott pflanzt, er macht, er erweckt sich ein Volk, aus lauter Gerechten, die das Land besitzen, denen das Evangelium gepredigt wird, die neues Leben bekommen. Jetzt aber Gedanken einschalten. Jesus sagt, jede Pflanze, die nicht mein Vater gepflanzt hat. Aber heißt es nicht hier, alle aus dem Volk Gottes werden, sie alle werden Gerechte sein? Ja, nicht dann auch die Pharisäer? Heißt ja, alle werden Gerechte sein. Und hier heißt es, dann werden sie ausgerissen. Wer hat die Lösung? Wer ist das Volk des Herrn? Von wem ist hier die Rede? Von einem irdischen Volk, von einem nationalen Volk, das sagen kann, ich stamme von Abraham ab, also heißt es hier, ich werde ein Gerechter. Mir kann nichts passieren. Ich bin eine Pflanze des Herrn. Was sagt schon Johannes der Täufer? Aber wenn es nötig ist, dann nimmt Gott diese Steine und weckt dem Abraham Nachkommenschaft. Dazu braucht er euch nicht. Und das ist nicht das, auf welche Art und Weise ihr Teil dieses Volkes seid, Teil der Verheißung seid. Es ist vielmehr ein geistliches Volk, ein geistliches Israel, dem hier die Verheißung zugesagt wird. Und aus diesem Grund, nicht jeder, der ein Israelit ist, der ist ein Israelit. Nicht jedem gilt diese Verheißung. Nicht jeder ist automatisch so eine Pflanze. Aber das Allentscheidende ist, verstehen wir es national, verstehen wir es irdisch, oder verstehen wir es geistlich? Nicht eins ums andere Mal im Matthäus-Evangelium, man stößt ständig darauf. Okay, ich hoffe, dass wir es begreifen, dass wir es verstehen können. Aber wie spricht diese Wahrheit in diese Sorge und Angst der Jünger hinein? Was ist die Botschaft, die Jesus ihnen sagt? Wisst ihr, man kann sich viele Sorgen machen, man kann das alles beobachten, was um sich herum passiert, und man kann sich fühlen wie ein Kaninchen, ein eingeengtes Kaninchen. Aber was sagt Jesus seinen Jüngern? Gott ist am Werk und sein Werk wird bleiben. Und alles, was er nicht wirkt, das wird nicht bleiben. Das wird verwelken. Wie eine Blume, sagt die Schrift, oder? Heute steht sie, morgen, passt dir nicht auf, einmal vergessen zu gießen. Vorbei. Schnell. Jakobus sagt, ein Hauch. Er sagt, diese Pharisäer, vor denen ihr jetzt Angst habt, das sind irdische Gewächse, das ist Werk von Menschen. Das vergeht, das verblüht. Im Gegensatz zu dem, was Gott wirkt. Gott arbeitet, Gott wirkt da drin. Und er wirkt ein Werk, das niemand zerstören kann. Vers 14. Falsche Seite, Matthäus 15, Vers 14. Er bestätigt es durch ein zweites. Lasst sie, sie sind blinde Leiter der Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in eine Grube fallen. Ich denke, das können wir uns gut vorstellen. Ein Blinder. Boah, das wollte ich mal versuchen. Hausaufgabe. Wer kommt heute mit geschlossenen Augen nach Hause? Habe ich schon oft probiert, oder? Den Weg, der ist bekannt, also es ist nichts Neues. Einfach nur Augen zumachen und dann. Ich glaube, es ist ziemlich wesentlich. Es gibt fast nichts Wesentlicheres für unser menschliches Leben als das Sehen. Ja? Wenn wir nicht mehr sehen, sind wir extrem darauf angewiesen, dass jemand uns hilft. Also entweder irgendein technischer Ersatz oder aber, dass jemand uns an der Hand nimmt und uns leitet und führt und sagt, hey, pass mal auf, jetzt einen großen Schritt machen, links, rechts, ducken, keine Ahnung. Auf dieselbe Art und Weise ist es hier. Ja? Da gibt es einen Blinden, und ihr Lieben, das sind wir alle von Natur aus. Blind, nicht sehend, geistig nichts verstehend. Schaut euch die Leute an. Du hast vorher gesagt, ja? Sprecht von Gottesdienst, sprecht davon, von der Liebe zu Jesus, sprech von seinem Wort, von all diesen Dingen. Amen, Halleluja. Werden alle mit einstimmen. Nein, ich sage, durchgedreht. Sie sind geistlich blind, sie sind darauf angewiesen, dass jemand sie an der Hand nimmt und ihnen sagt, pass mal auf, hier geht's lang. Hier ist der richtige Weg. Hier ist der Weg am Ende, darum geht es am Ende. Hier ist der Weg zum Frieden mit Gott. Und wisst ihr, da gab es Leute, die sich als solche verstanden haben. Welche waren das? Die Pharisäer, Schriftgelehrte. Sie haben gesagt, das Volk, das hat keine Ahnung, die sind blind. Aber wir sehen, es ist ganz interessant in Römer 2, Vers 19 zum Beispiel, in Johannes gibt es auch mal noch eine Stelle bei den Blindgeborenen, ganz am Ende sagen die Pharisäer, aber Jesus, du willst doch nicht sagen, dass wir etwa auch blind sind, oder? Sagt Jesus, oh, wenn ihr nur sehen würdet, dass ihr blind seid, dann wäre es gute Hoffnung für euch. Und in Römer 2 sagt Paulus Folgendes, Römer 2, Vers 17, das war das Verständnis von den Pharisäern. Wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und jetzt schau mal, was sie sich getraut haben. Und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten. Oh, schön, ne? Sehr überzeugt von sich selbst. Sie sehen und sie wissen, wo es hingeht. Vertraut euch uns an, wir führen euch in die richtige Richtung. Da gibt es viele davon, ihr Lieben. Nicht nur Pharisäer damals. Da gibt es viele, die euch heute sagen, wir wissen, wo der richtige Weg ist. Vertraut dich uns an. Man muss sehr genau überlegen, wem man sich anvertraut. Wehe dem, der einfach 40 und 70 Jahre in den Reihen sitzt und sagt, ich bin halt hier aufgewachsen und ich gehorche halt einfach, was man mir sagt. Wehe dem, der nicht weiß, an wessen Hand er geht. Denn was ist das Problem? Genau das, was wir hier lesen. Schön, wenn du blind bist und einen Blindenführer hast. Aber was ist, wenn der Blindenführer blind ist? Was passiert dann? Hier, spätestens bei der Stufe schon, ne? Lauf gemütlich und der eine reißt den anderen mit. Ihr könnt es euch gut ausmalen, was das bedeutet. Und Jesus, was sagt er? Sie sind blinde Leiter der Blinden. Sie werden beide in eine Grube fallen. So, was bedeutet das? Es ist ein fatales Endergebnis. Die Leute vertrauen sich an einer katholischen Kirche, sonst einer Sekte, sonst selbst einer freikirchlichen Gemeinde, die aber Christus nicht verkündigt und die das Evangelium verleugnet hat, die nur einen Namen hat, dass sie lebt, aber nicht lebt. Sie vertrauen sich einfach an und sagen, wir glauben einfach so, wie man uns gelehrt hat, immer. Ja? Und am Ende findet man sich im Verderben wieder. Wir müssen an der Hand des einen sein, der Einzige ist, der wirklich sieht, nämlich Jesus. An seiner Hand müssen wir sein. Und an dieser Hand müssen wir bleiben. Und dann sagt Jesus, er sagt ihnen, sie laufen ins Verderben. Ihr habt so viel Angst vor denen, ihr fürchtet euch so sehr vor denen, die gehen blindlings ins Verderben. Muss man vor einem Blinden Angst haben? Nee, oder? Was kann er dir wirklich tun? Nichts Wesentliches. Christus sagt jetzt diesen zentralen Befehl zwischen diesen zwei Bildern, lasst sie. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, die Jünger, die wollten doch gar nichts eigentlich von denen. Warum sagt er, lasst sie? Haben sie so eifrig versucht, die Pharisäer zu missionieren? So, lasst sie jetzt mal. Oh, das war gar nicht ihre Absicht, oder? Hatten sie irgendein Anliegen an sie? Eigentlich nicht, gell? Aber in ihren Gedanken, ihr Lieben, ihre Gedanken waren gefesselt. Sie haben in den Gedanken sich gekreist um diese Pharisäer und wie gefährlich sie sind. Und Jesus sagt, lass sie los. Lass sie. Lass sie einfach. Das ist unser Kampf. Das Herz ist von dieser äußeren Gefahr, von dieser äußeren Bedrohung dominiert, regiert. Und Christus sagt, lass los. Lass einfach los. Das braucht Vertrauen, oder? Deine größten Ängste, die dich bewegen, die dich umhertreiben. Jesus sagt, lass los. Das braucht viel Vertrauen. Und jetzt aber die entscheidende Frage, ihr Lieben. Hat Jesus seine Jünger enttäuscht oder nicht? Die Jünger haben gedacht, das wird viel zu brenzlig, das ist viel zu gefährlich mit diesen Pharisäern. Jesus hat gesagt, lasst sie. Okay, die Jünger haben sie gelassen, was war das Ende vom Lied? Diese Pharisäer haben Jesus ans Kreuz genagelt. Also, haben es verursacht am Ende. Hatten die Jünger doch recht? Hätten sie vielleicht Jesus doch noch ein bisschen stärker bremsen sollen, dass er sich nicht verläuft, dass er sich nicht so sehr verrennt? So, wenn wir es menschlich betrachten, könnte es wirklich so aussehen, oder? Das ist viel zu kurz gedacht. Gerade im Kreuz erwirkt doch Jesus den größten Sieg. Aber nicht den größten irdischen. Einen geistlichen Sieg. Frieden mit Gott, Vergebung der Sünden, neues Leben durch den Heiligen Geist. All das ist dort vollbracht. Er ist auferstanden, er ist in den Himmel gefahren, er hat den Geist ausgegossen. Und ihr Lieben, was ist mit den Pharisäern jetzt? Sie erwarten das Gericht von ihm, den sie gekreuzigt haben. Wer hat sich getäuscht? Jesus oder die Pharisäer? Haben die Jünger einen Fehler gemacht, sich ihm anzuvertrauen? Und ihr Lieben, das kann manchmal bedeuten, wenn man Jesus vertraut, wenn man ihm loslässt, wenn man sagt, ich will mich ganz dir anvertrauen. Ich glaube, dass du herrlich genug bist, dass du groß genug bist, mich da durchzubringen, ans Ziel zu bringen, für meine Freiheit zu kämpfen, das bis ans Ziel durchzuführen. Das braucht Vertrauen. Aber Jesus enttäuscht dieses Vertrauen nicht. Nur wenn wir eine falsche Sicht davon haben, was Jesus uns bringt. Wenn wir denken, er bringt uns Gesundheit, Reichtum, Ehre, Ansehen, all das, dann werden wir enttäuscht werden. Aber nicht, wenn wir verstanden haben, worum es im Leben geht. Zum Abschluss möchte ich euch ermutigen, auf Christus zu schauen. Wie wunderbar, dass er sich nicht beirren lässt. Da steht eine ganze Horde an Pharisäern, wie Hyänen um einen Löwen. Ja? Die bellen, die aggressiv sind, die angreifen wollen. Aber was ist mit unserem König? Was ist mit unserem herrlichen Retter? Zuckt er mit der Wimper einmal? Überhaupt nicht. Er spricht ihnen die Wahrheit. Er sagt, ihr übertretet das Gebot. Er sagt, ihr seid Heuchler. Und er macht eine öffentliche Erklärung. Er beruhigt seine Jünger. Wie herrlich ist er? Unbeirrbar. Was? Schon auf dem See vorher durch nichts aus der Bahn zu werfen. Auch nicht durch die mächtigsten Menschen. Auch nicht durch die gefährlichsten Leute, die auf der Welt sein mögen. Oh, ihr Lieben, lasst uns dem anvertrauen. Lasst uns ihm zutrauen, dass er zu allem imstande ist. Ich lade euch ein, dass wir beten. Ja? Wollen wir dem Herrn antworten? Ich lade euch ein, aufzustehen und zu beten.